Anforderungen sind, ja, ich sag mal, so umfangreich, das kann man jetzt hier eigentlich in einer Folge gar nicht mit wiedergeben, ne? Aber wir können mal in so einzelne Teilbereiche mit reinschauen. Was ganz klar gesagt werden muss, ist, dass die barrierefreie Standards, die ja im Einfamilienhausbereich keine zwingende Vorschrift finden, trotzdem für Leute, die Beeinträchtigungen haben, auch da eine Rolle spielen können. Mhm. Und da muss man halt ganz klar unterscheiden, wo befinde ich mich, auch in meiner Wertermittlung. Und ist die Tatsache, dass ich jetzt ein nicht barrierefrei geschaltetes Einfamilienhaus habe, schlimm? Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachverstand mit Herz. Wir freuen uns total, dass ihr bei uns seid. Mein Name ist Anne Brackhoff.
Mein Name ist Patrick Bayer.
Und wir wollen uns heute mal mit euch gemeinsam einem Thema widmen, das, glaube ich, jeder, der schon mal ein Vollgutachten geschrieben hat, irgendjemand schon mal Stellung dazu beziehen musste, aber vielleicht gar nicht gewusst hat, was er der eigentlich so richtig einschätzt. Und zwar ist es die Barrierefreiheit.
Ja, ist es. Und ich bin gerade ein bisschen überrascht. Ich glaube, wir haben schon seit ewigen Zeiten nicht mal einen so seriösen Einstieg in unseren Podcast gefunden wie heute. Aber das Thema ist ja auch maximal seriös. Ja.
Du meinst unsexy tatsächlich? Das stimmt überhaupt gar nicht, weil es ein unfassbar präsentes Thema ist, weil es ein Thema ist, das uns, glaube ich, immer mehr beschäftigen muss. Ja, also ihr könnt euch jetzt alle diesen demografischen Tannenbaum von Deutschland mal wieder vorstellen. Dann wisst ihr alle, was ich meine. Aber keiner, außer diejenigen, die sich halt mit der DIN ein bisschen vertraut gemacht haben, weiß tatsächlich, was ein bisschen dahinter steht. Tatsächlich. Ich würde heute mal dieses Highlight der Woche vielleicht ein wenig fachlicher beziehen und sagen, was assoziierst denn du mit Barrierefreiheit?
Ja, das passt total gut. Was? Pass auf, jetzt habe ich hab das Perfekte. Ich war gestern beim Orthopäden, weil ich habe ja Ich gehe ja im Juli auf Alpenüberquerung zu Fuß mit meinem geschätzten und großartigen Kollegen Rüdiger Neuer.
Das erwähnst du übrigens so oft wie ich meinen Junggesellenabschied in Budapest.
So pass auf. Und nachdem ich das gebucht habe, habe ich Schmerzen in meinem linken großen Onkel bekommen. Und deshalb, dann habe ich angefangen, das zu cremen und so weiter und so fort. Und das ist nicht besser geworden. Und dann bin ich jetzt zum Orthopäden gegangen. So. Und dann habe ich gesagt, Mensch, Herr Orthopäde, ich glaube, da ist irgendwas entzündet. Ich bräuchte da mal irgendwie eine Creme oder sonst irgendwie was. Das geht so nicht weg. Und dann sagt er, Herr Bayer, ich habe jetzt keine so gute Nachricht für Sie. Sie haben Arthrose. So. Nachdem mir ja Anfang des Jahres, der Ende letzten Jahres, ja schon meine Hautärztin gesagt hätte, den Hautkrebs, den ich da vermutet hatte in meinem Gesicht, dass das ein Altersfleck ist, habe ich jetzt auch noch Arthrose im Großzehengrundgelenk. So. Das heißt, ich bin jetzt erstmalig froh, alle die bei Sprengnetter die Ausbildung gemacht haben, kennen ja die Übungsaufgabe Schönischer Straße 101a. Das ist ja mein Büro. Und ich bin froh, dass ich dieses Büro irgendwann mal gekauft habe, weil das ja ein barrierefreier Bungalow ist. Oder nahezu barrierefreier Bungalow.
Genau.
Und wenn jetzt schon irgendwann mein Großzehengrundgelenk links steif wird, ja, dann ist es ja nicht mehr so lange hin, dass ich hier von dir im Rollator durch die Gegend geschoben werden muss.
Wir haben gestern gesagt, ich schieb dich im Rollstuhl zu deiner Keynote dann. Ja, nee.
Warten Sie, der Bayer kommt gleich. Ich hole nur kurz seinen Rollator aus dem Kofferraum.
Dann halte ich dich Arm an Arm, geleite ich dich die Treppe zur Bühne hoch, genau, und hole ich dich auch wieder ab. Ja, genau.
Wir haben einen mobilen Treppenlift, damit der Bayer auch ins Kellergeschoss kommt. So, und da bin ich ja umso dankbarer, dass mit der neuen Immowert V quasi in Paragraphen 2 Absatz 3 Nummer 10 DORA.
Hast du das gerade gegoogelt oder wusstest du das?
Sowas weiß ich natürlich aus dem Kopf. Da steht ja Energieeffizienz und Barrierefreiheit und ich habe das mal für die Energieeffizienz gegoogelt und habe festgestellt, es steht da Barrierefreiheit. Cool. Steht da drin. Und zwar was mir dann in den ganzen Prüfungsgutachten immer auffällt, dass dann da immer steht, A, es liegt kein Energieausweis vor, B, das Objekt ist nicht barrierefrei. Und das ist ja, sag ich mal, oder noch schlimmer, für dich wahrscheinlich, es ist barrierefrei. Und die Leute behaupten nur, es sei barrierefrei. Es ist aber gar nicht barrierefrei, weil sie gar nicht wissen, was Barrierefreiheit bedeutet.
Oder verwenden dann diesen tollen Begriff Barrierearmut, ja, der sich ja so ein bisschen eingedeutscht hat und der eigentlich so alles sagt, aber halt auch wieder nichts. Nein, warum so, Anne,
und jetzt würde ich gerne mal im Zuge dessen darauf kommen, ja, dass du mir bitte mal erzählst, ja, aufgrund meiner konkreten persönlichen Bedarfssituation, worauf ich denn bei Barrierefreiheit so zu achten habe. Das Thema geht uns ja alle was an.
Definitiv, ja. Also übrigens ganz kurz dazu, das war's mit dem seriösen Einstieg. Das haben wir vergeigt, tatsächlich. Nein, warum ist das Thema so wichtig? Ja, A, wie gesagt, dieser Paragraphen im Immowert-V, der uns zwingt, dazu Stellung zu beziehen, ja. Und das in irgendeiner Art und Weise natürlich auch mit zu berücksichtigen. Aber um das mit einbeziehen zu können, muss ich ja erstmal wissen, wann ist denn ein Objekt barrierefrei? Und wenn ich keine Barrierefreiheit habe, wie gehe ich dann damit um? Ja? Also ist das tatsächlich ein Legalitätsproblem oder ist das ein marktbeeinflussendes Problem? Und dann muss ich damit irgendwie in meinem Gutachten umgehen. Vielleicht nochmal ganz kurz dazu trotzdem einen kleinen Ausblick in die demografische Situation der Bundesrepublik Deutschland. Brauche ich euch jetzt nichts vorheulen, aber ihr wisst alle, wie es aussieht. Wir werden immer älter. Das ist auch sehr gut und sehr schön, aber dadurch, ja, der Herr Bayernick ganz passioniert tatsächlich, ist natürlich auch damit verbunden, dass körperliche Gebrechen in irgendeiner Art und Weise wie Arthrose im linken
Großzehengrundgelenk
tatsächlich ein Problem darstellen könnten. Wenn ich mich in einem Haus befinde, stelle ich jetzt bitte alle mal diese Reihen-Endhäuser aus den 1920ern vor, wo du so gefühlt auf jeder Etage ein Zimmer hast und ein Etagenklo. Wenn ich in so einem Haus wohne, habe ich natürlich ein Problem. Ja, und deswegen sind wir halt auch gezwungen, mal so ein bisschen zu reflektieren, wann ist ein Gebäude barrierefrei und wann brauche ich das vielleicht überhaupt? Damit geht's schon los, ne? Also weil jetzt viele von uns natürlich im Einfamilienhausbereich unterwegs sind und da müsste man vielleicht erstmal prinzipiell klarstellen, spielt legalitätsmäßig Barrierefreiheit keine Rolle. Ja, also die Barrierefreiheit, die in eurem Bundesland zutreffend ist, die Auskunft kriegt ihr immer aus eurer Landesbauordnung. Ne? Also die Ergebnisse in den Landesbauordnungen sind aus der Musterbauordnung übernommen. Und sind deswegen bundeslandsspezifisch. Was ist denn jetzt? Machst du
ich,
jetzt
ich notiere das, dass ich jetzt in meiner Landesbauordnung nachgucken muss.
Guck bitte in die niedersächsische Landesbauordnung. Meistens Paragraph 50 etc. Da befinden sich dann die Aussagen zur Barrierefreiheit. Und da ist dann auch ganz genau geregelt, wie euer jeweiliges Bundesland Barrierefreiheit definiert. Vielleicht ganz kurz nochmal zur Ursächlichkeit der Barrierefreiheit, weil da haben wir nämlich das Thema Behinderung. Was ist denn überhaupt eine Behinderung? Und jetzt, Herr Bayer, das müssen Sie für sich jetzt so ein bisschen reflektieren. Man spricht tatsächlich bei einer Behinderung halt von Menschen, die aufgrund einer körperlichen Beeinträchtigung in irgendeiner Art und Weise im Alltag eingeschränkt sind. Ab einem gewissen Grad, ich glaube 50%, spricht man auch von einer Schwerbehinderung. Und das Grundgesetz sagt tatsächlich, niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden und bildet damit eine sogenannte Grundlage für eine gesellschaftliche Verabredung, die gebaute Umwelt so zu gestalten, dass sie von allen Menschen benutzt werden kann. Frage an dich, wer sind denn alle?
Alle.
Ja, zum Beispiel, wer uns da jetzt, also neben den Rollatoren und Rollstühlen dieser Welt noch einfällt.
Alle.
Zum Beispiel auch Familie mit Kinderwegen. Ja, also die zeigen.
Ach nee, aber die sind doch nicht behindert.
Das könnte man jetzt so und so sehen. Nein, aber tatsächlich ist das ein Lebensumstand und muss den Leuten damit dann halt auch ermöglichen, sich innerhalb eines öffentlichen Gebäudes oder einem größeren Mehrfamilienhaus bewegen zu können. Und da sind wir nämlich bei der baulichen Legalität.
Guck mal, jetzt habe ich schon wieder was gelernt. Das heißt also, guck mal, das ist ja voll interessant. Mm. Das heißt, also, aber ich war ja immer davon ausgegangen, dass es um Behinderung und nicht um Beeinträchtigung geht, weil das ist ja nochmal ein Unterschied.
Also tatsächlich sagt man im Rahmen der Barrierefreiheit, die Ursächlichkeit der Barrierefreiheit ist dafür da, um jedermann, und damit meint man jedermann, also jedermann, der aus irgendeiner Art und Weise ein besonderes Bewegungsproblem oder ähnliches hat, den Zugang innerhalb des Gebäudes zu ermöglichen.
Da kommt dann wieder meine Adipositas ins Spiel auch.
Das ist Blödsinn. Das ist, also wenn, das ist bei dir nicht der Fall, aber wenn, dann wäre das ja wahrscheinlich so in tendenziell einer Krankheit, einer Schwerbehinderung, egal. Ja, jedenfalls sagt dazu halt, sagen die Musterbauordnung, dass diese Barrierefreiheit sicherstellen muss, dass in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis grundsätzlich, ohne fremde Hilfe und zugänglich und nutzbar quasi alle Gebäudeteile erschlossen werden sollen. So, bedeutet im Umkehrschluss, wenn ich diese Barrierefreiheit nicht für jedermann darstellen kann, ist das Gebäude nicht barrierefrei. Aber, und jetzt kommen wir in die Praxis, wann schauen wir darauf? Also ab wann ist es wirklich schlimm, wenn ein Gebäude nicht barrierefrei ist? Und dafür müsstet ihr wieder in eure Landesbauordnung schauen, weil dort vorgegeben ist, dass meistens ab Gebäuden mit mehr als 2 Wohneinheiten die Barrierefreiheit in irgendeiner Art und Weise sichergestellt werden soll. Das heißt, bei einem Einfamilienhäuschen ist es nicht der Fall. Wenn also ein Einfamilienhaus keine Anforderungen an die Barrierefreistandards erfüllt, ist das nicht schlimm.
Okay, das bedeutet aber, wenn ich jetzt mal an unsere niedersächsische Bauordnung denke, die hat ja nicht immer so existiert, wie sie es heute existiert. Das heißt, man muss dann ja auch erstmal grundsätzlich gucken, wenn wir jetzt über die Landesbauordnung sprechen, dass das ja maßgeblich auch erstmal was damit zu tun hat, wann ist das Gebäude erbaut worden und gab es zu diesem Zeitpunkt überhaupt schon Anforderungen an die Barrierefreiheit, ne? Weil das ist ja erst irgendwann dazugekommen.
Genau. Also so. Es ist jetzt nicht unüblich, dass halt Bestand das natürlich jetzt nicht hat, auch wenn du mehr als 2 Wohneinheiten hast.
Muss das denn dann nachgerüstet werden, wenn es irgendwie umgebaut wird? Nee, das gibt es wahrscheinlich Bestandsschutz, oder?
Das kommt drauf an. Also sobald du den Bestandsschutz verlässt, weil du jetzt, ich sag mal, vollumfänglich abreißt oder ich sag mal, das gesamte Gebäude komplett entkernst und eine neue innere Erschließung mit beginnst, dann bin ich der festen Überzeugung, wird das ein Thema sein. Mhm. Also sobald ich diesen Bestandsschutz verlasse, muss ich auch barrierefreie Standards erfüllen im Geschossbau. Ne? Also wie gesagt, im Einfamilienhausbereich natürlich nicht.
Okay, das ist ja tatsächlich, wenn ich mal so an die Termine denke bei älteren Menschen, dann ist es ja tatsächlich schon so, muss man sagen, das ergibt ja auch vollkommen Sinn. Ganz häufig bewohnen die obere Etage ihres Hauses schon gar nicht mehr, weil sie die Treppe nicht hoch und runter kommen und haben dann irgendwie einen Teil früher hatte man ja immer noch ein separates Esszimmer irgendwie abgetrennt und haben dann da ihren Schlafbereich oder sowas. Und waren dann echt, also ich habe Kunden gehabt, die haben gesagt, sie waren seit 2-3 Jahren nicht mehr da oben. Ne? Und darauf kommt es an letzten Endes dann auch ein Stück weit.
Genau, und das ist genau der Punkt. Ne? Also wir reden jetzt hier von Barrierefreiheit und haben einerseits die bauliche Legalität und auf der anderen Seite die Marktbeeinflussung. Ne? Also bauliche Legalität heißt, ein Einfamilienhaus muss keine Barrierefreistandards erfüllen. Weil wenn wir jetzt an das Standard Town and Country, weiß ich nicht, Typ Sunshine denken, dass mit 110 Quadratmeter 5 Zimmern gebaut wird, das kann das natürlich gar nicht erfüllen. Muss es auch nicht. Ne? Wenn ich wiederum in den Geschossbau schaue, und das kann ich euch sagen, wenn ihr euch einmal mit dem Thema auseinandergesetzt habt, ihr geht ganz anders an Neubaugebieten vorbei. Ja, also schaut euch mal so einen, weiß ich nicht, ein typisches Mehrfamilienhaus. Jetzt gerade, wir haben so ein Wohnquartier hier bei uns in Gera. Da sind vor 7-8 Jahren sind dort 6 Mehrfamilienhäuser mit in Summe, ich glaube, also jeweils 12 Wohnungen hingebaut wurden, so im regionalen Luxussegment, wie man jetzt sagen würde. Und wenn man da mal vorbeifährt, dann sieht man tatsächlich, wo diese ganzen Anforderungen, die, und jetzt kommt's, tatsächlich aus der DIN 18040-2 raus extrahiert werde in die Landesbauordnung ein Stück weit mit, wo die dann Berücksichtigung finden. Und die Anforderungen sind, ich sag mal, so umfangreich, das kann man jetzt hier eigentlich in einer Folge gar nicht mit wiedergeben, ne? Aber wir können mal in so einzelne Teilbereiche mit reinschauen. Weil was ganz klar gesagt werden muss, ist, dass die barrierefreie Standards, die ja im Einfamilienhausbereich keine zwingende Vorschrift finden, trotzdem für Leute, die Beeinträchtigungen haben, auch da eine Rolle spielen können. Und da muss man halt ganz klar unterscheiden, wo befinde ich mich, auch in meiner Wertermittlung. Und ist die Tatsache, dass ich jetzt ein nicht barrierefrei geschaltetes Einfamilienhaus habe, schlimm? Ja, oder hat das eine tatsächliche Marktbeeinflussung? Weil dafür ist ja auch dieser Passus in der Immowert vorgekommen. Ne? Weil der sagt ja natürlich nicht, beachte das bitte nur bei Mehrfamilienhäusern, sondern bearbeitet es bei jeder Wertermittlung. Ja, gut. Und jedes
Jetzt steht das ja in dem MoVerV drin, der Sachverständige muss Stellung nehmen, ne? Also steht ja auch nicht sollte Stellung nehmen, sondern muss Stellung nehmen. Und jetzt muss man sagen, die MoVerV gilt ja erstmal für alle Objektarten, ja, deshalb steht es erstmal allgemein drin. Und für alles, ich sag mal, ab drei Familienhaus und auch teilweise ja dann, je nachdem, auch gemischt genutzt und sowas, ergibt das Sinn. Da kommen wir gleich auch noch drauf zurück. Und dann gibt es ja aber auch noch den Punkt, dass der halt nicht steht, dass man zwei Ein- und zwei Familienhäuser nicht machen muss. Das heißt, hier geht es eigentlich ja gar nicht darum, ob ein Gebäude barrierefrei ist oder nicht, sondern vielmehr ja eigentlich nur um den Aufwand, den jemand haben würde, glaube ich. Also würde ich jetzt mal tippen, ne, um so eine Aussage darüber zu treffen, kann man so ein Haus irgendwie barrierefrei nachrüsten? Und ich glaube auch, ob für diese, du hast ja gerade gesagt, demografischer Wandel, die Bevölkerungsgruppe genug Wohnraum hat, der barrierefrei wäre, oder?
Also ich habe das so für mich, also wenn jetzt die jetzt kaufkräftige Generation nachkommt, dann ist mir schon aufgefallen, dass die durchaus großen Wert auf dieses Thema legen. Und warum? Wenn man mal überlegt, dass die Generationen vor uns ja wahrscheinlich gar nicht in diesen Horizonten gedacht haben, in denen wir gerade denken. Ja, die hatten viel noch dieses Männergenerationen wohnen, ganz andere Anforderungen an Komfort. Denen war das, gelinde gesagt, nicht egal, aber das war nicht im Vordergrund. Man ist ja damals auch noch nicht so alt geworden, dass das vielleicht damals wirklich ein Thema war. Jetzt wissen wir alle, wir sind mit einer recht hohen Lebenserwartung gesegnet. Das bedeutet, wenn ich jetzt, kann ich auch wieder privat berichten, mit meinem Mann ein Haus kaufe, dann achten wir schon darauf, ob ich dieses Haus zumindest an meinen eventuell künftigen Ansprüchen anpassen kann. Ja, also habe ich zum Beispiel genug Platz im Erdgeschoss, um zu sagen, ich habe auch unten ein Bad und haben noch einen separaten Raum, wo ich dann mal ein Pflegebett reinstellen kann oder ähnliches, ne? Und das wird meiner Meinung nach dann wieder durch die Altersstruktur der Region bedingt. Weil wenn ich mir dann überlege, ich habe ein Objekt zu verkaufen, muss ich mir ja, das ist ja unsere alltägliche Aufgabe, überlegen, wie sich der Preis bilden wird. Wer wird also mein Käufer sehr wahrscheinlich sein, ne? Worauf wird er achten? Und habe ich jetzt, mal gesponnen, eine sehr überalterte Region, wo tatsächlich es durchaus sein kann, dass dieser Aspekt irgendwo bei mir eine Rolle findet, dann könnte ich mir überlegen, wie ich im Rahmen meiner Marktanpassung darauf reagiere. Und dafür gibt es ja dann tatsächlich auch in den Standortanalysen sehr häufig diesen Punkt Durchschnittsalter, demografische Entwicklung in der Region. Und wenn ich jetzt an Gera denke, dann würde es mir meiner Meinung nach nicht sehr schwer fallen, zu argumentieren, dass ein nicht vorhandener barrierefreier Standard, zum Beispiel auch in einem Mehrfamilienhaus, wir denken dran, wir haben ja auch Bestand. Es muss ja nicht Neubau, also kein Neugebäude absolut sein.
Ja, ja.
Und dann halt, weil zum Beispiel ist es im Mietspiegel Gera so, dass eine nicht barrierefreie Wohnung mit einem Abschlag versehen werden muss. Ne? Also das ist in der Mietfindung schon allein berücksichtigt wird. Und da sind wir genau in dem Thema. Weil nochmal, wir haben ja nicht immer nur ein- und Zweifamilienhäuser zu bewerten, sondern ich habe erst letzten Samstag ein Mehrfamilienhaus mir angeschaut, an sich recht entspannt. Aber da ist definitiv Barrierefreiheit kein Thema. Es ist ein altes Haus, es ist niemals kernsaniert worden, da ist niemals der Bestandsschutz verletzt worden. Und da muss ich durchaus sagen, wenn ich mir die Mietkalkulation anschaue, die ja meine Basis für mein Ertragswertverfahren dann bilden wird, dann muss ich das berücksichtigen. Und schon bin ich genau an dem Punkt, wo die Immowelt vorhin will, glaube ich.
Okay, also wenn wir jetzt über die Prüfung der Barrierefreiheit und die Anforderungen aus der Immowelt V sprechen, halten wir jetzt erstmal schon mal fest, wir haben zu prüfen, ist das Objekt barrierefrei oder nicht. Wenn es nicht barrierefrei ist, ist es mit relativ moderatem Aufwand umzubauen. Und wie reagiert der lokale Markt darauf? Habe ich also Abschläge vorzunehmen oder nicht, weil es wenig barrierefreien Wohnraum gibt? So.
Genau.
Daraus ergeben sich zwei Folgefragen meiner Meinung nach. Die erste Folgefrage ist, wie stelle ich das denn relativ einfach fest? Also was sind so Dinge, wo du sagst, das kannst du jedem mal mit an die Hand geben? Und zwar, weil ich glaube, da wir hier eher im wohnwirtschaftlichen Bereich natürlich unterwegs sind, was so Objekte angeht. Du hast jetzt gerade gesagt, Bewegungsflächen, Bad im EG und so. Woran kann man jetzt ganz konkret messen, ob etwas barrierefrei ist oder nicht?
Also für den Fall gibt es, also es gibt eins, wenn man mal von der Region ausgeht, weil das ist ja letztendlich mal ein ausschlaggebender Punkt, was sagt die Landesbauordnung auch mal dazu, dann ist das ein guter Anhaltspunkt zu verstehen, was Barrierefreiheit im jeweiligen Bundesland auch bedeutet. Und da gibt es auf den Seiten der Länder diese sogenannten technischen Baubestimmungen, heißen die, glaube ich. Und das ist ein bisschen wie eine Art Checkliste für barrierefreies Bauen. Also das könnte man sich mal zur Rate ziehen. Alternativ natürlich ein Blick in die DIN. Die ist natürlich jetzt kein Gesetz, ja, aber wie gesagt, auch dazu könnte ich mir Anhaltspunkte suchen. Die gibt es auch.
DIN 18040-2.
Das ist die für Wohngebäude. Es gibt noch Strich 1, ist dann für öffentliche Gebäude. Also wenn man mal was Besonderes zu tun hat, dann müsste man da habe ich natürlich auch wieder ganz andere Vorschriften, wahrscheinlich auch in Richtung Arbeitsschutz oder ähnlichem, ne? Also das ist dann wieder so ein Thema Betreiberimmobilien, was dann Spezialistenthema ist, würde ich sagen. Wir schauen nur an die Strich 2 für Wohngebäude. Und die DIN unterscheidet nochmal in zwei Standards. Die unterscheidet in den B-Standard, das heißt barrierefrei nutzbar, oder in den sogenannten R-Standard. Und R-Standard heißt uneingeschränkt auch mit einem Rollstuhl zum Beispiel nutzbar. Ja? Und diese beiden Standards haben nochmal ein paar kleine feine Unterschiede in den Anforderungen an die innere Erschließung der Wohnung. Nicht unbedingt in die äußere, weil man bei der äußeren schon sagt, naja, wenn ich die Barrierefreiheit sicherstellen muss im Haus, dann nützt es natürlich nichts, wenn ich die Dachgeschosswohnungen wunderbar großzügig mit Barriere, also mit Bewegungsflächen und bodentiefen Duschen ausstatte, weil derjenige muss ja erstmal in die Wohnung kommen. Mhm. Und deswegen sagt, die Landesbauordnung auch, dass ich meiner Meinung nach betrifft diesen Barrierefreistandard immer auf zwei Wohnungen und die befinden sich dann auch gerne mal im Erdgeschoss, sodass ich in dem Zusammenhang auch da dann unten schon die Anforderungen durchsetzen kann. Also das muss man im Einzelfall nochmal nachschauen. Das betrifft dann nicht mehr gleich das ganze Haus, sondern eine gewisse Anzahl von Wohnungen im Haus. Und das geht schon damit los, dass ich breitere Türen habe. Ja, also bedeutet, ich muss dann auch schon da im B- und R-Standard, das ist ein bisschen unterschiedlich, auf die Türbreite achten. Und wir fangen mal bei Bewegungsflächen an. Eine typische Bewegungsfläche für einen Barrierefreistandard ist immer 1,20 Meter mal 1,20 Meter. Für einen R-Standard, also uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbar, ist es 1,50 Meter mal 1,50 Meter. Warum? Weil der Standard-Rollstuhl das halt so ein bisschen erfordert. Ja, das heißt, Bewegungsflächen dürfen sich auch überlagern, aber ich muss halt sicherstellen, dass neben meiner breiten Tür, ich glaube es sind 90 Zentimeter, ich mich auch innerhalb der Wohnung, also im Flur, Wohnzimmer, Schlaf und auch im Badezimmerbereich komfortabel in meinen Bewegungsflächen bewegen kann. Das geht dann noch weiter über Fenster, die so tief sein müssen, dass derjenige, der im Rollstuhl sitzt, dann auch rausschauen kann, ne? Dann gewisse Schwellen nicht überschreiten darf, die ich bei zum Beispiel einem Übertritt auf eine Terrasse habe. Also das ist relativ vielfältig. Achtet bei einem Besichtigungstermin wahrscheinlich zunächst mal darauf, habe ich die Bewegungsflächen, können die überhaupt sichergestellt sein? Ne, weil ich sag mal, so eine Altbauwohnung kann durchaus auch mal einen sehr, sehr schmalen Flur haben, wo das durchaus dann schon ein Problem darstellt. Ja, und in den Bädern geht es meistens dann auch schon los. Die sind dann tatsächlich auch sehr selten dann barrierefrei.
Okay, das heißt, wir halten fest, barrierefrei ist nicht gleich barrierefrei, sondern es gibt barrierefrei in Berücksichtigung nach dem B-Standard, bedeutet also, dass es hier, ich sag mal, um bewegungseingeschränkte Menschen geht erstmal mit einer bodentiefen Dusche und ne, mit genügend Bewegungsflächen auch eventuell für einen Rollator mal oder sowas. Und dann gibt es noch den R-Standard und da geht es wirklich darum, dass Menschen, die mit einem Rolli unterwegs sind, sich auch ordentlich und vernünftig bewegen müssen. Also barrierefrei ist nicht gleich barrierefrei. Das heißt, wenn ich also diese Prüfung vornehme, sollte ich auch immer mal gucken, ist es barrierefrei, aber ist es auch quasi rollstuhlgerecht, wenn man so das formulieren will. Ist das richtig so?
Ja, doch, durchaus. Weil es da nochmal diese Abstufung gibt, weil die Rollstuhl ich wollte gerade Rollstuhlgerechtigkeit sagen, das ist wahrscheinlich nicht richtig. Also diese Rollstuhleignung ist halt einfach noch mal ein bisschen umfassender als die klassische Barrierefreiheit. Ja, also das heißt, ich glaube so dieser erste Gedanke, den wir haben, es ist erst dann barrierefrei, wenn es komplett schwellenlos ist, wenn die Dusche bodentief ist, wenn ich einen Aufzug im Haus habe oder nicht. Das ist halt nicht der Fall. Zum Beispiel kann bei einer äußeren Erschließung auch eine Hauseingangstreppe oder eine Treppe im Haus vorhanden sein, logischerweise, muss aber dann, ich sag mal, eine farbliche Markierung haben, damit jemand, und jetzt wird's spannend, mit einer Sehbeeinträchtigung auch diese Kontrastierung wahrnehmen kann. Ja, aber das heißt ja nicht immer nur eine Bewegungseinschränkung.
Und das finde ich super spannend, weil das ist etwas, was mir sogar auffällt, wenn ich unterwegs bin, gerne auch in öffentlichen Gebäuden. Ich war jetzt, also ich bin ja passionierter Saunagänger, ich war jetzt am Wochenende in Cuxhaven im Ahoi-Bad. Da ist es mir aufgefallen, wenn man da oben von der Dachterrasse runterläuft, das sind dunkelgraue Stufen. Und da war, es war schon ein bisschen dunkler, ne? Und es war auch jetzt nicht so super beleuchtet. Da habe ich mir gedacht, na ja, wenn jemand nicht mehr also so gute Augen hat, der sieht nur noch eine schwarze Fläche quasi. Und da habe ich mir schon viel öfter gedacht, es gibt so viele öffentliche, also da müsst ihr mal alle jetzt darauf achten, wenn ihr unterwegs seid, wie viele Treppen eigentlich nicht visuell abgesetzt sind, wo ich denke, das könnte man so einfach machen und total krass, auch in Krankenhäusern ist mir da schon aufgefallen, ja, in öffentlichen Gebäuden vor allem, wo ich denke, ey krass, das müsste man doch, das ist doch so einfach, da so ein gelbes Klebeband da drauf zu machen,
ne? Ja, wie gesagt, das geht ja auch bei Türen dann weiter. Wenn man an Glastüren denkt, die dann auf Augenhöhe auch eine visuelle Kontrastierung mit brauchen.
Ja, das brauchst du aber auch bei Kindern. Ich erinnere mich, wir hatten ein Ferienhaus am Bodensee und meine Tochter hat sich so sehr gefreut, als meine Frau in die Tür kam, dass sie erstmal gegen die Glastür gerannt ist.
Scheiße. Ja, nee, das ist so ein bisschen. Ja, das ist schwierig. Aber dieses Thema Barrierefreiheit geht halt unheimlich weit, ne? Deswegen ist es, ich glaube, ich würde mich auch nur sehr schwer dazu hinreißen lassen, irgendwo eine tatsächliche Barrierefreiheit zu unterstellen, ne? Und da sind wir wieder bei diesem Punkt Barrierearmut. Also Barrierearmut ist tatsächlich offiziell nicht definiert, ne? Also da wird man jetzt nicht irgendwie sagen, naja, wenn das und das nicht existent ist, dann ist es barrierearm. Und ich glaube, das ist so eine logische Betrachtungsweise, die wir alle halt haben müssen. Ja, weil unsere Aufgabe ist es ja nicht, die Anforderungen der Landesbauordnung abzuhaken in unserem Gutachten, weil das ist höchstwahrscheinlich gar nicht erforderlich aus baulicher Legalität. Und bei einem Mehrfamilienhaus, ja gut, da müsste man es im Einzelfall halt schauen, weil es durchaus auch sein kann, vielleicht dazu noch. Es kann auch sein, dass bei einem Neubau oder auch bei einer umfassenden Sanierung, die den Bestandsschutz angreift, durchaus auch Maßnahmen der Barrierefreiheit aus Gründen der Wirtschaftlichkeit weggelassen werden können. Ja, das geht jetzt sehr ins Detail, das kommt ein bisschen aufs Bundesland an. Manche Bundesländer sagen, naja, unter Umständen ist es möglich, wiederum andere haben es dann anders definiert, aber zum Beispiel Thüringen und Brandenburg, die erlauben gar keine Abweichung davon, aber andere schon. Also es ist durchaus möglich, aus Gründen der Wirtschaftlichkeit von diesen Barrierefreistandards ein Stück weit abzuweichen. In Absprache natürlich mit dem Bauamt.
Was ja auch ein bisschen schwierig ist, finde ich persönlich. Aber gut, man muss auch sagen, dadurch wird es ja auf der anderen Seite ja auch weniger nutzbar für Käuferkreise. Und das könnte ja schon wieder werterheblich sein, wenn du quasi, ich sag mal, du hast zwei Häuser nebeneinander. Das eine ist dann barrierefrei, bei dem anderen wurde aus Kostengründen darauf verzichtet. Dann ist dieses andere Haus, bei dem das darauf verzichtet wurde, ja durchaus einem geringeren Käufer- oder Interessentenkreis zurechenbar. Ne? Mhm. Hast du Empfehlungen, wie du da rangehst? Also ich bin ja ganz ehrlich, ich habe bisher immer das zwar dokumentiert tatsächlich, ja, bin aber da nicht weiter drauf eingegangen und habe auch bisher, glaube ich, noch nie ernsthaft einen Abschlag gemacht, wenn ein Objekt jetzt nicht barrierefrei war. Wobei ich sagen muss, Mehrfamilienhäuser, die recht neu sind, haben wir auch sehr, sehr selten in der Bewertung oder sowas. Und bei den Einfamilienhäusern denke ich mir mal, ja, dann kannst du halt auch einen Bungalow kaufen, ne?
Also tatsächlich ist das spannend, weil ich schreibe ja sehr, sehr viel Kreditneugeschäft. Und da wird es auch immer mit abgefragt und das sind zu 99% Einfamilienhäuser. Und da wird es auch abgefragt und da dokumentiere ich jedes Mal, das Objekt ist nicht barrierefrei aufgrund von der Prüfung der regionalen Marktverhältnisse, wird kein Werteinfluss festgestellt, so in etwa. Ich hatte aber jetzt neulich das Gutachten einer Kollegin mal in den Händen und die hat tatsächlich ein Mehrfamilienhaus bewertet und hat dort tatsächlich einen Abschlag vorgenommen. Weil die gesagt hat, nein, es ist keine Barrierefreiheit gegeben. Jetzt, da muss ich sagen, muss ich passen. Ich habe es jetzt nicht mehr so im Kopf, ob das tatsächlich ein Legalitätsproblem war, weil man gesagt hat, naja, es ist ja wie mit allen Dingen. Ich kann ja nicht pauschal etwas eine Legalität absprechen, wenn ich den Hintergrund nicht kenne. Weil ich ja nicht weiß, was tatsächlich auch im Rahmen von dem Genehmigungsprozess dort abgesprochen worden ist. Ne? Wenn aber das kein Legalitätsproblem ist, sondern meiner Meinung nach wirklich erheblich Marktbeeinflussung hat, weil ich hier gerade in einem Stadtgebiet bin, wo ich sehr viele ältere Leute habe, die einfach den Wohnraum benötigen. Die Jüngeren ziehen tendenziell weg und ich habe jetzt ein Gebäude, das nur sehr schwerlich halt barrierefrei oder arm genutzt werden kann, dann muss ich damit umgehen. Wichtig ist dabei halt einfach keine Doppelberücksichtigung zu machen, ne? Also bei vielen Mietspiegel tatsächlich dieses Thema Barrierefreiheit irgendwie mit aufgreifen. Und dann halt sagt, naja, geringere Miete für nicht gegebene Barrierefreiheit oder für Beeinträchtigungen in der Hinsicht. Und da kann ich ja nicht zusätzlich noch einen Abschlag mitnehmen, meiner Meinung nach.
Wow, viele Informationen, aber ich finde mega spannend, weil das wieder so ein Hidden Point ist, den man irgendwie gar nicht so auf der Pfanne hat, ne? Also wie gesagt, die Würdigung von Barrierefreiheit in Gutachten, die mir vorgelegt werden, ist immer eher so ein bisschen semi. Also, ich bin schwer beeindruckt.
Wie würdest denn du das sehen?
Ich bin froh, dass ich dich an meiner Seite habe. Irgendwann komme ich auch privat mal auf dich zu, damit wir meine Zukunft planen können, die barrierefrei sein muss.
Das ist vielleicht auch nochmal einen kleinen Ausblick wert, wenn ich mich zum Beispiel im Förderprogramm bewege, weil ich mich als junges Paar dazu entschließe, ich möchte das Haus, das ich jetzt kaufe, bis zu meinem Tod nutzen. Im Idealfall, dann, und ich möchte umbauen, dann gibt es ja durchaus die Möglichkeit, über Förderprogramme auch Förderung zu beantragen, zum Beispiel über die Förderbanken in der Region. Und die wiederum, die haben natürlich ihre Standards, woran die dann diese Baumaßnahme messen, ja. Und die wird dann natürlich an den Barrierestandards gemessen, die es so gibt. Das heißt, da könnte es durchaus beim Einfamilienhaus eine Rolle spielen, ne? Weil die dann natürlich auch sagen, ich zahle das Geld nur aus, wenn es halt für Maßnahmen benutzt wird, die dann höchstwahrscheinlich auch in Anlehnung an die DIN auch der tatsächlichen Barrierefreiheit entsprechen.
KfW, barrierefreies Bauen.
Zum Beispiel. Mhm. Dann, gut, das geht jetzt halt sehr in Richtung Pflegekasse.
Nee, aber das ist auch schon in Ordnung, weil ich denke, ja cool, wenn ich das nächste Mal jetzt mein Bad saniere, dann muss ich halt jetzt darüber nachdenken, dass ich auch Förderungen für barrierefreies Bauen oder Wohnen bekomme, irgendwie. Ne?
Tendenziell.
Ja, ist auch in Ordnung. Ich fühle mich jetzt auch bereit dafür.
Dein Bad in der Schülischen Straße ist übrigens nicht barrierefrei, tut mir leid. Weil wir das immer barrierefreie Experten ausmessen lassen und das passt tatsächlich nicht.
Also weil der Eingang zur Dusche zu klein ist, oder was?
Ja, ja. Weil diese Vorsatzwand ja da im Weg steht. Also alle, die jetzt die Ausbildung bei Sprengnetter gemacht haben und jetzt noch Zugang haben, könnte man nachmessen, ist zu klein.
Okay.
Und ich glaube, es waren noch ein paar Sachen. Ist ja auch egal.
Es wäre dann B-Standard und nicht R-Standard.
Nein, es wäre gar kein Standard. Oh. Ich glaube, du hast nicht mal den B-Standard erreicht. Oh. Aber Lernkurve musst du auch nicht, ne? Aber es könnte sein, dass du dann tatsächlich tendenziell mit deiner Gehhilfe bedingt durch deine Arthrose im linken Großzehenkugelgelenk.
Grundgelenk.
Scheiße. Hab schon wieder Scheiße gesagt. Wir wollten das nicht mehr so oft machen. Ja, dass du damit halt tatsächlich ein Problem hast. Frage an dich. Wir schreien ja immer ESG. Und das E in ESG steht, wie wir alle wissen, für Energiehaushalt.
Ja, richtig.
Daran haben wir uns ja jetzt abgearbeitet. Jetzt sagt man ja immer, das habe ich auf den Kölner Wettermittag so gelernt, jetzt kommt das S tendenziell. Mhm. Ich glaube, das wäre ja sehr weit, wenn wir das diskutieren. Aber glaubst du, dass sowas wie Barrierefreiheit ins S verortet werden kann? Ich nämlich auch.
Mhm. Zugang zu Lebensräumen, ja, definitiv. Ist für mich Social. Ja, absolut.
Also Freunde, ihr hört zu, wir haben jetzt E abgehakt, so langsam. Ne, wir wissen, was wir zu tun und zu lassen
jetzt kommt,
haben.
Also nach E für Energieausweis kommt jetzt S für Schwerbehinderte.
Oder E für Sichtelemente an Glastüren. Ja. Ja, also Barrierefreiheit wird tatsächlich ein Thema werden. Und es ist auch einfach mal spannend, sich damit, wie gesagt, auch privat auseinanderzusetzen. Weil, weiß ich nicht, wie ihr euch aufstellt in euren Produktportfolien. Man kann auch durchaus sagen, lieber Kunde, ich bin Barrierefreiexperte, ne? Ich unterstütze sie ein Stück weit. Natürlich wahrscheinlich nicht baulich, es sei denn, sie sind Bauingenieure. Aber halt mal zu beurteilen, du atmest so schwer.
Ja, das kommt im Alter. Ja.
Hast du dich bewegt gerade? Nee.
Ja, habe ich. Ja. Ich hatte jetzt nicht ESG, sondern ISG. Ah, ja.
Ja, also wie gesagt, je nachdem, vielleicht ein kurzer Ausblick auch in unsere Cäsars, die uns zuhören, weil wir haben ja diesen Monat das Thema des Monats Auftraggeberpotenziale. Wenn ihr es schafft, euch in einer Region, wie zum Beispiel Gera, wo ihr jetzt schon wisst, wir haben eine Überalterung, in irgendeiner Art und Weise auch als Experte zu positionieren, zu sagen, ich als Sachverständige und oder Maklerin bin gleichzeitig noch barrierefreie Experte, ich weiß, worauf ich schauen muss, ist das natürlich auch ein sehr cooler USP.
Absolut. Schön. Also, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Heute zum Thema Alter und Krankheit und Barrierefreiheit. Geht in die Welt heraus, bewertet, aber richtig.
Barrierefrei.
Barrierefrei, ciao. Genau. Ciao.
2Go. Kompaktes Immobilienwissen in Kürze. Geothermie könnte die Wärmewende in Deutschland laut Experten maßgeblich voranbringen. Bereits 2022 präsentierten führende Forschungsorganisationen eine Roadmap, die aufzeigt, wie die Erdwärme langfristig den Wärmebedarf decken kann. Und der Ausbau läuft. Zurzeit sind 41 geothermische Anlagen in Betrieb, 12 im Bau und 148 in Planung. Die Vorteile sind klar. Geothermie ist klimafreundlich, stabil in den Kosten und rund um die Uhr verfügbar. Kritiker warnen allerdings vor möglichen geologischen Risiken und hohen Kosten für Bohrungen. Doch auch hier sind die Emissionen deutlich niedriger als bei fossilen Brennstoffen. Und auch politisch gibt's Rückenwind. Mit dem neuen Gebäudeenergiefördergesetz gibt's nun für Heizsysteme, die auf erneuerbaren Energien basieren, eine Grundförderung von 30%, auch für Erdwärmepumpen. Die neuen Regelungen sollen bürokratische Hürden abbauen und den Weg für eine klimaneutrale Wärmeversorgung ebnen. Das war euer Immomarkt2Go. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart bei einer neuen Folge Sachverstand mit Herz, wertvoll wachsen.